Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen. Mit Sonnenallee gelang ihm der Durchbruch als Regisseur. Johnny Häusler im Gespräch mit Leander Hausmann. Leander Hausmann wird 1959 in Quedlinburg geboren. Der Sohn des Schauspielers Edzard Hausmann und der Kostümbildnerin Doris Hausmann macht zuerst eine Druckerlehre und leistet seinen Wehrdienst bei der NVA, bevor er sich für die Schauspielerei entscheidet und auf die Schauspielschule Ernst Busch in Berlin geht. In der DDR arbeitet er als Schauspieler in Parchim, Greiz und Gera. Von 1990 bis 1995 als Theaterregisseur in Weimar, anschließend wird er Intendant am Schauspielhaus Bochum. 1999 gelingt Hausmann dann der Durchbruch als Regisseur mit dem Film Sonnenallee.
Flux FM Spreeblick, jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr, jeden Montag von 19 bis 21 Uhr und danach im Internet zu hören, dann ohne Musik aus GEMA-rechtlichen Gründen, dass ich in jeder Sendung abspule. Heute zu Gast ist Leander Hausmann. Hallo.
Hallo.
Schönen guten Tag, danke für deine Zeit, schön, dass du da bist. Letztes Mal gesehen habe ich dich gesprochen habe ich über dich mit Sven Regner, als der hier war.
Ich hoffe, dass er gut über mich gesprochen hat.
Ich muss mal nachdenken.
Ich war sehr launenabhängig bei ihm.
Nein, im Großen und Ganzen war es, glaube ich, positiv.
Gut.
Der Film, wenn man sich den anguckt, High Alarm am Mögelsee, dann merkt man, dass ihr eine Menge Spaß hattet. Das war auch so, oder?
Ja, also sollte man haben. Also wenn man die meiste Lebenszeit damit verbringt, sowas zu machen, dann sollte man doch wenigstens Spaß haben.
Trotzdem sind so eine Dinge dann eigentlich das, wo dein Herz wirklich ist. Weil gut, du hast ja viele tolle Filme gemacht, Theaterinszenierungen und. Wir werden auch nochmal über Fernsehen gleich sprechen. Aber ist das dann so Herzenswunsch, das alles so zu machen, ohne dass einem einer reinquatscht?
Das kann es nur sein, weil es uns wahnsinnig viel Geld gekostet
okay.
hat. Wir haben ja keine Gage genommen und haben uns da voll reingeschmissen. Und das ging nur über den gemeinsamen, in gewisser Weise auch intellektuellen Spaß, den wir dann zusammen hatten, so einen Quatsch auch zu machen. Ja, also albern zu sein. Das ist ja ein Luxus, den man sich in dieser Zeit irgendwie leisten muss.
Ist das ein deutscher Luxus oder ist das in anderen Ländern auch so? Ich kenne mich da nicht aus.
Also in Deutschland ist es ein Luxus. Ich kann mir vorstellen, dass es in England was anderes ist, weil der Humor ist irgendwie nationaler formuliert. Also Monty Python und so, das sind ja die großen Vorgaben letzten Endes weltweit, denen wir nachzueifern versuchen.
Da war auch schon so die ein oder andere Hommage, möchte ich sagen, an den britischen Humor drin. Ne?
Ja, es ist natürlich nicht leicht, sowas in dieser Welt zu verkaufen. Gerade heutzutage sind die Medien ja extrem Mainstream orientiert oder das, was sie für Mainstream halten. Mhm. Ich bin immer der Meinung, dass man den Mainstream schaffen muss und sich nicht immer auf das Trittbrett dann entsteht ja nichts. Wenn man mit diesem Trittbrett, also als Trittbrettfahrer des Mainstreams sich betätigt, dann entsteht ja nichts Neues. Und ich bin eher so der Risikotyp. Und ich glaube, der Sven auch. Und ich kann halt nichts machen, was ich nicht selber auch gerne sehen würde.
Sich Mainstream schaffen ist ein gutes Ziel.
Auf jeden Fall. Also ich meine, Monty Python war auch mal nicht Mainstream. Ja, ich meine, das Leben des Brian wurde, glaube ich, mit Geldern von den Beatles hier. Wer heißt der denn hier?
George Harrison.
Ja, George Harrison. Mhm. Der hat ja die entscheidende Finanzspritze damals gegeben. Und sagt, das ist der Film, den ich ganz persönlich sehen möchte. Und da gibt es wenig Leute heutzutage, die wirklich mit ihrem Namen, mit ihrem Gesicht, mit ihrer Existenz für etwas stehen, was sie wirklich mögen. Also versuch heute mal, ich sag mal, in einen öffentlich-rechtlichen Sender zu gehen und zu sagen, ich habe eine Serienidee. Ja, wie ich zum Beispiel. Mhm. Ich habe eine Serienidee, so wollen wir nicht mal was Besonderes und was sehr Deutsches machen, aber was irgendwie auch cool ist und so. Selbst wenn du einen triffst, der sagt, das ist toll, dann sagt er, da muss ich aber erstmal den fragen und der sagt, da muss ich aber den fragen und dann muss das vor den großen Aufsichtsrat und so weiter. Und meine Sehnsucht ist ja nach diesem dicken Mann oder dicken Frau, die das dicke Portemonnaie hat mit den dicken Scheinen drin und sagt, hey, geil,
das geile machen. Idee,
mach mal. Ich zahle das. Ja, so Leute wie Horst Wendland oder so, das waren ja so eine.
Nimm mal das Mikro bitte nochmal
noch
ein bisschen weiter runter.
Also,
so.
Können wir jetzt alles wegschmeißen?
Ja, super. Nein, wir lassen das alles so.
Okay,
nee, so schlimm war es nicht, aber gut. Du bist jetzt viel lauter und deutlicher.
So, super. Jetzt besser?
Ja, viel. Ja, aber sitzen denn, ich habe ja immer den Eindruck von Erzählungen, ich selber habe ja mit Film nichts zu tun, aber ich kenne so ein paar Leute und die erzählen ja auch immer, sagst du gerade ZDF und so, da sitzt dann vielleicht, wie du gerade gesagt hast, tatsächlich mal einer, der sagt, geile Idee, machen wir, aber. Und einerseits ist ja der Anspruch, wir wollen das Publikum verjüngen, wir brauchen die jungen Leute, die jetzt alle vor YouTube sitzen, die sollen aber wieder Fernsehen gucken oder noch mehr Fernsehen gucken. Und gleichzeitig heißt es aber dann immer, nee, das ist nichts für unser Publikum, das ist zu, die sind zu alt dafür.
Ja, das ist natürlich das Dilemma. Meine Steve Jobs hat auch schon gesagt, die Konsumenten haben keine Ahnung, wir müssen ihnen sagen, was gut ist. Das ist ein per se erstmal arroganter Satz, aber so ist es nun mal. Zur Kunst oder der Erzähler muss eine gewisse Arroganz haben, wenn er erzählt. Der darf sich nicht vom Zuhörer sagen lassen, wie er seine Geschichte erzählt. Also das ist aber so. So wird zurzeit produziert. Also im Mainstream oder im sogenannten Mainstream werden, ich sag mal, Komödien zu Tode getestet. Mhm. Wirklich. Mhm. Also wenn dann in der Liste steht, uns gefällt das Ende nicht oder wir mögen diese oder jene Figur nicht, dann wird die knallhart weggeschnitten. Das wollten sie mit uns auch machen bei High Alarm. Oh, wir müssen das testen und wir müssen das mal sehen, wie Leute reagieren. Wir haben es geweigert. Es wurde dann gemacht. Aber als wir dann die Testergebnisse bekamen, ich habe das Paket nicht geöffnet, sondern zurückgeschickt. Mhm. Und Sven hat es geschreddert und in Mülltüten zurückgeschickt. Okay. Ja, das kann doch wohl nicht sein, dass es keine Leute mehr gibt, die genügend Arsch in der Hose haben, zu sagen, mir gefällt das und so geht es raus. Mhm. Ja, aber diesen Konflikt gibt es nicht erst seit heute. Er hat sich nur potenziert. Es geht manchmal bis zur Künstlerfeindlichkeit, sage ich mal. Und wenn dann ein Produkt rauskommt, was wirklich qualitativ hochwertig ist, dann wird es auf die letzten Sendeplätze geschoben und es hat gar keine Chance auf Quoten.
Da hätte meine nächste Frage auch angesetzt. Erstmal machen wir ein bisschen Musik und dann stelle ich diese Frage. Pass auf, gleich. Erstmal London Calling und warum auch nicht in dieser Sendung. Mitgebracht von Leander Hausmann, der heute zu Gast hier ist bei Flux FM Spreeblick.
Live? Nee.
Live.
Sind wir hier eigentlich live?
Nee, wir sind nicht live.
Oh Gott. Da brauche ich mir keine Mühe mehr geben.
Nein. Doch, nein, ich lasse das alles so. Also das kann man ja jetzt auch mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen. Das ist eine Aufzeichnung, die ihr hört, aber die ist wie live. Also ich schneide das nicht hinterher, ja, okay, oder nehme da Sachen raus oder da habe ich zu viel gesagt oder M oder so. Also keine Chance.
Habe ich zu viel gesagt?
Nee, bei mir ist das immer so.
Achso.
Ich höre mir das dann ja doch hinterher auch immer nochmal an, um sich selbst zu überprüfen und denke immer so, meine Güte, sag doch mal einen Satz am Stück ohne irgendwelche Füllwörter. Ja,
das kenne ich.
Ja, bei dir ist nicht so schlimm. Du bist der Künstler, ich bin der Moderator. Ich muss das eigentlich...
Ja, aber ich mag diese vielen Äs auch nicht.
Nee, mögen wir nicht. Wir können ja mal eine Strichliste führen oder so, wie viel Äs wir vermeiden können. Letzteres gehörte nicht dazu. Meine Frage wäre nämlich eigentlich gewesen, bist du gerne Künstler in Deutschland?
Ich habe ja immer versucht, mich um diesen Begriff zu drücken. Aber letzten Endes...
Kulturschaffender.
Das ist noch furchtbarer. Angestellter.
Fies, oder?
Also wir haben mal in Bochum, als ich da Intendant war, im Schauspielhaus eine Reihe gemacht, die hieß Angestellte in kreativen Berufen. Ja, da haben wir so Stücke gespielt, die sich mit unserem Beruf auseinandergesetzt haben. Also Kulturschaffender ist noch größere Scheiße. Ich bin gerne Erzähler, so, aber klar, also was soll's, natürlich bin ich Künstler und ich bin auch gerne in diesem Land Künstler. Ich glaube, dass es Künstlern in diesem Land nach wie vor sehr gut geht. Es gehört zur Natur des Künstlers, dass er meckert, ja, und dass er sich aufregt und dass sozusagen sein Adrenalinpegel immer sehr weit oben ist, ja, und dass er, das ist oft bei mir ja bis ans Querulantische grenzt das ja auch. Und aber ich denke schon, dass wir hier in diesem Land sehr viel für Künstler tun. Also jetzt mal im Vergleich zu anderen Ländern. Ja, aber deswegen muss man trotzdem sagen, es ist vieles verbesserungswürdig.
Was sind denn so, hast du internationale Kolleginnen und Kollegen, mit denen du dich austauschst? Auch so über die eigene Situation und so?
Nein. Also jetzt, wo du mich so fragst, muss ich fast beschämt antworten, nein.
Der schwedische Starregisseur Ole.
Wahrscheinlich bin ich jetzt von dieser Frage so überrascht, dass mir keiner einfällt, aber vielleicht, wenn ich dann draußen bin,
dann sagst du,
auf dem Weg nach Hause, Mensch, da war ja noch Steven Spielberg und genau, so Leute.
Ich vergaß ihn. Rodger nicht erwähnt.
Aber es ist bei mir eben auch ein bisschen das Problem mit der Sprache. Das ist ja das, was der Osten wirklich an uns verbrochen hat, dass er uns einfach nicht Englisch beigebracht hat oder Französisch oder eine andere Fremdsprache. Deswegen gibt es immer Sprachbarrieren. Ich war ja auch viel in Hollywood. Ich durfte da schreiben, ein Drehbuch schreiben. Mhm. Übrigens in dem berühmten Marquis Sunset Hotel, wo die ganzen Bands absteigen, am Sunset Boulevard. Aber auch da fiel es mir wahnsinnig schwer, Kontakte zu bekommen. Nur zu der deutschen Community, so um Werner Herzog. Da war ich allerdings in seinem Haus und war überrascht, wie ein Mann in seinem Alter noch so ausschließlich über sich selbst sprechen kann. Wirklich, also wie ein Teenager. Ja, und dann kam der und er sagte, ja, ich würde mit deiner Katze essen, wenn ich bei dir spielen darf und so. So ging das irgendwie 3 Stunden, bis ich ganz schlapp war.
War also eine mittelmäßig spannende.
Ich habe auch mal Nastassja Kinski getroffen und war sogar mit ihr in ihrem Turmzimmer und habe auch kurz überlegt, ob ich sie jetzt verführe. Wir haben uns dann aber doch stattdessen nur Fotos unserer Kinder gegenseitig gezeigt.
So soll es ja auch sein.
Ja.
Aber
es gibt sehr schöne Fotos. Also nur, also es ist nicht so, dass ich nicht auch Stars kenne, wollte ich damit eigentlich sagen. Ja.
Aber wahrscheinlich nochmal andere als Werner Herzog, oder?
Ja.
Aber diese Sprachbarriere,
also die,
ist interessant, dass du das ansprichst. Nastassja
Kinski ist auf jeden Fall hübscher.
Ja, als Werner Herzog.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, da,
auch glaub, als da ich.
Können wir uns schnell drauf einigen. und als ich.
Ja, aber natürlich nicht als meine Freundin. Schöner als meine Freundin ist sie auf keinen Fall. Das muss sie auch an der Stelle gesagt.
Wie gesagt, ich lasse das alles live.
Also, ja, ja, klar. Deswegen sage ich es ja.
Ist vielleicht jetzt auch gar nicht so falsch, das Thema dann nochmal in eine andere Richtung zu lenken, obwohl ich gerne nochmal bei dieser Sprachbarriere bleiben würde. Mhm. Das ist nämlich ein interessanter Aspekt. Ich habe schon den Eindruck gehabt, dass das auch einen kulturellen Einfluss gehabt hat in den letzten vielen Jahren. Dass zum Beispiel so die Renaissance der deutschsprachigen Musik auch nochmal anders als bei der Neuen Deutschen Welle oder so, dass die auch damit zu tun hat, dass Menschen, dass die Hälfte, nein, nicht ganz die Hälfte, ein Drittel der deutschen Bundesbevölkerung gerne deutschsprachige Musik dann auch hören wollte, weil das Englischsprachige nicht so zugänglich war.
Das kann sein, aber darüber könnte man wirklich lange sprechen, überhaupt über Rockmusik und über die, wie Rockmusik, also der Rock'n'Roll seine Unschuld verloren hat. Man kann ja kaum noch irgendwas anschalten, irgendeinen Scheiß und wo die tollsten Songs kommen. Man kann ja kaum noch einen tollen Song hören, ohne dass man ihn mit irgendeinem Produkt oder irgendeiner Reality-Soap in Verbindung bringt. Das ist sicherlich ein ganz, ganz großes Problem, auch bei den jungen Musikschaffenden. Wie orientiert man sich? Wie verkauft man seine Musik? Ist Musik überhaupt noch Sprachrohr dieser Generation? Mhm. Und vielleicht hat das auch was mit dieser deutschsprachigen Rockmusik zu tun. Da sind natürlich, weil wir darüber sprachen, natürlich Sven Regner ja in ihrer Kontinuität und auch in ihrer Eloquenz und ihrer konsequenten Haltung dazu sehr wichtig. Aber natürlich auch Udo Lindenberg, obwohl der mir ein bisschen auf den Sack geht, wenn ich ganz ehrlich bin, ist ja unglaublich eitel und so, aber irgendwie auch cool wieder, ja, weil er eben auch da, eben das auch konsequent durchzieht. Ja.
Nein, da habe ich auf jeden Fall, ja, habe ich auf jeden Fall auch Respekt vor, was mich halt wirklich überrascht, ist diese Dauerpräsenz jetzt seit 2 Jahren im Feuilleton und TV und überall immer wieder Udo Lindenberg. Wie ich denke, haben wir denn keine?
Was einen auch wiederum beruhigt hinsichtlich einer möglichen Alterskarriere.
Ja, das stimmt.
Ja, also das
man ist nie zu alt fürs Comeback.
Ja, dass jetzt die alten Typen auch immer noch so da sind. Ja, also man muss sich mal angucken, was mit Bob Dylan zum Beispiel passiert ist. Also es gab ja 20 Jahre, da hat ja über den Typen gar keiner mehr gesprochen. Mhm. Das war ja praktisch, man hat sich ja kaum getraut, überhaupt zu sagen, ich bin Bob Dylan-Fan. Da wurde man ja ausgelacht. Mhm. Ja, so, und wie der jetzt da ist, was das für ein Gott geworden ist. Ja, oder Nick Cave und Lou Reed. Und ich meine, jetzt gut, okay, die Stones gehen dann auch ein bisschen auf die Nerven, die kann ich nicht mehr hören. Ja, also es gibt so Musiken, das funktioniert einfach nicht mehr, ja. Vielleicht A, weil sie noch leben und B, weil sie noch auftreten. Das kann schon sein. Ja.
Im Gegensatz zu, was du mitgebracht hast, The Clash. Irgendwie gibt es da eine besondere Verbindung zu diesem Song?
Ich wollte auch mal ein bisschen was Härteres anbieten als immer diese Folk. Aber letzten Endes bin ich ein Folkie und so ein Balladentyp. Ja, also ich liebe ja diese unglaublich langen Lieder von Bob Dylan, so Desolation Row. Und ich fahre ja viel mit der S-Bahn und teile auch meinen Weg nach den Songs ein. Also A Hard Rain Are Gonna Fall bis Ostkreuz, ja, okay. Und von Ostkreuz bis Friedrichstraße, also bis zum Theater, wo gerade mein Arbeitsweg hinführt, dann Desolation Row. Das sind 2 Songs und ich bin da. Und das ist wie Rosenkranz beten, ja. So, und dann dachte ich, naja, Leana, du musst jetzt aber auch mal irgendwie so Anti-Flag oder sowas. Oder so irgendwas rausholen, irgendwie kannst ja nicht. Du bist ja langsam, bist ja langsam wie Joschka Fischer. Also man muss ja irgendwie auch mal ein bisschen wieder nach den Wurzeln des Rock'n'Rolls suchen. Und da finde ich den plötzlich im Punk, den ich zu der Zeit, als der eben so da war, gar nicht so wahrgenommen habe oder eher gehasst habe. Ja, ich bin ja wirklich so, diese 70er, da war ich ja so dieser Folk Vogt, so Zupfgeigen-Hansel, ganz peinliche Sachen, so Hannes Wader und so. Aber eben auf der anderen Seite
natürlich auch so Ten Years so eine After. Gewisse Renaissance
hat. Ja,
also ein bisschen.
Ja, also vielleicht auch, weil man auf der Suche ist nach diesen, nach Aussagen oder nach Haltungen oder so. Und das sind natürlich diese alten Gnatzköpfe so, diese Querulanten, ja, die da so immer noch mit ihrer linken Idee da so schmallippig durch die Welt gehen. Aber vielleicht ist einem das lieber als dieses, immer so dieses Hin und Her, manövrieren so zwischen Ach und Liebe und Ach und ich habe meinen Freund verloren und so. Vielleicht will man auch mal hören, hey Arbeiter, steh auf und so. Also vielleicht ist das auch wieder, auch wieder Zeit, die Sehnsucht nach dem Arbeiter, den es ja so auch nicht mehr gibt.
Ich glaube, es ist auch eine Sehnsucht nach so einer zynismusfreien Zone. Also Dylan, die Stones, The Clash, die wir jetzt alle erwähnt haben und die kommen ja auch noch ein paar Songs von dir. Das war halt noch nicht mit diesem ironischen Abstand gesungen oder gesagt.
Genau, genau. Also das meine ich auch mit der Rock'n'Roll hat seine Unschuld verloren. Mhm. Alles läuft so über Sarkasmus. So. Hier, Apples in Space, mein Sohn, ja, die ich hier irgendwie natürlich aus ganz besonders privatem Interesse die ganze Zeit promote, die haben das noch. Die haben so, die gucken sich auch immer so verliebt an, wenn sie singen und so. Da ist so eine Reinheit drin, die einen so rührt, ja.
Wie alt sind die?
Die sind 21 und 22. Okay. Das ist ein Liebespaar und die singen zusammen Lieder, so, die sie selber schreiben. Und es hat eine große Reinheit, von der ich hoffe, dass sie sich noch eine Weile hält. Aber wie bei jeder Reinheit, irgendwie wird sie irgendwann schmutzig und muss man damit auch umgehen. Aber ich hätte eben halt, ich mag halt diese auch so, ich bin ja auch so ein Melanie. Ja, also gut, also mehr als drei Songs hintereinander kann man auch nicht mehr.
Nee, aber schwierig. Trotz,
ja. Aber ich will mich hier nicht lächerlich machen. Ja, ich bin durchaus auch, aber jetzt wird das Gespräch auch ein bisschen zu intellektuell, finde ich.
Okay, dann brechen wir an dieser Stelle ab, spielen Musik und drehen dann danach wieder irgendwie
oberflächlich
weiter.
Dann können wir beim Polizeihof reden. Okay. Das hier, kann man es über Kopfhörer hören?
Ja, ist aber schon vorbei.
Also, okay,
das ist jetzt gerade vorbei. Der, ja, okay. Die weiter in der soften, folkloristischen Ecke mit Leander Hausmann und Led Zeppelin, Whole Lotta Love. Hast du... Melanie dann aber hier vorzuschlagen für die Sendung, hast du dich dann doch nicht getraut?
Nee, habe ich mich nicht getraut, ja.
Muss man bringen, kann man machen.
Ja, also Nickel-Song ist eigentlich, das ist der Song.
Wobei ich mich auch oft wir haben ja dann bei den illustren Gästen, die wir haben in dieser Show, glücklicherweise auch unterschiedlichste Musikarten und so und dann auch mal was Klassisches dazwischen und so, da frage ich mich schon auch immer, was ist, wenn jetzt jemand am Sonntagmorgen sein Radio einschaltet, denkt so Flux FM, alles klar, und dann läuft da Melanie, aber dieser Überraschungsmoment, den finde ich ja auch wichtig. Also, dass man dann sagt, was spielen die denn da? Warum denn? Ach so, der Leander Hausmann ist im Studio. Hat sich
Aber vielleicht ist es ja auch so, dass sie sagen, hey, die klingt ja gut, wer ist denn das?
Genau.
Man muss es ja nicht zugeben, aber man kann es ja wenigstens denken.
Du kannst ja auch einfach behaupten, du hast das genau deswegen mitgebracht, damit auch mal der Horizont erweitert wird und so.
Ja, also ich meine, so Arlo Guthrie und so, das sind schon tolle Leute gewesen und das ist sicherlich auch kein Zufall, dass die jungen Menschen, die jungen Musikschaffenden von heute sich ja wieder an diesen ganz klaren Unplugged-Sound, Gitarren, Lieder singend betätigen. Das ist ja irgendwie, der Folk ist ja wieder im Kommen. Ja,
ja
so habe ich gelesen im Rolling Stone. Also das ist so wie, mein Vater hat nie, also in seinem Leben nie Schlaghosen getragen. Er hat immer nur Röhrenhosen getragen. Und die waren immer wieder, die kamen immer wieder. Mhm. Ja, so. Man kann auch mal bleiben bei dem. Also es ist, deswegen sage ich ja, ich höre eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, den ganzen Tag Bob Dylan.
Okay.
Das hat nichts damit zu tun, dass ich die Musik genieße oder sonst irgendwas, sondern es ist wie Rosenkranz beten. Das ist wie, auch zu Konzerten von Dylan zu gehen, ist wie in die Kirche zu gehen. Ja, es gibt längst nicht mehr, also um Gottes Willen, das ist ja totaler, das sind ja Grottenkonzerte, also die kann sich eigentlich gar keiner antun. Ja, und trotzdem sitzt man da andächtig, er ist da, er lebt noch, was auch sehr schön ist, ja. Jetzt im Herbst, wo wieder das große Sterben ansetzt, und denkst, oh Mann, wenn der stirbt, dann bist du echt auf der Rampe, ja, dann bist du der Nächste irgendwie. Und solange er da ist, sozusagen dein Priester, der im Büro, ich weiß immer noch nicht, ich kann ja aufgrund meiner schlechten Englischkenntnisse die meisten Songs gar nicht verstehen. Ja, so, aber der beruhigt mich irgendwie, dass er da ist. Das gehört so zur Familie. So.
Es ist ja auch erstaunlich, also man fragt sich ja auch, wenn man so 10 Jahre zurückguckt, wie viele Bands gibt es denn, die allein von der Schaffensphase, die können natürlich alle noch keine 50 Jahre Musik gemacht haben, das ist schon klar, aber so Bands, die mal ein drittes, viertes Album rausbringen und durchhalten und sich verändern, obwohl sie sich treu bleiben und so, also sowas, das gibt's ja auch kaum noch, oder?
Ja, also deswegen ist es erstaunlich, wie so Nena und Lindenberg, aber auch Sven, ja, also mhm. Element of Crime, wie stabil die sozusagen auch mit ihrer Fanbase auch, sagen wir mal, bei Element of Crime beispielsweise, weil ich, manchmal darf ich da mitspielen, Mundharmonika, deswegen bin ich oft bei den Konzerten dann auch. Und es ist wirklich interessant, dass zu diesen Konzerten zum Beispiel Liebespaare sehr viele, also auch ältere, ja, die sich wahnsinnig an diese Musik erinnern können und die mit sich selber, mit ihrer Beziehung in Verbindung bringen.
Ist schon eine Pärchenband.
Absolut, ja, aber das ist doch schön, ne? Also, dass man sozusagen Teil des Lebens anderer sein kann, ja. Das ist zwar irgendwie auch gruselig, aber es ist irgendwie auch schön, da kann man auch stolz drauf sein.
Ich habe uns gerade gedacht, natürlich, es gibt ja ganz viele Bands, die es schon wirklich lange gibt. Also klar, ist natürlich dann inzwischen alles Mainstream, also nicht Hosen, Ärzte, Tokotronic, ist jetzt immer noch kein Mainstream, finde ich. Element of Crime, fallen einem sicher dann doch einige ein.
Also weil wir gerade beim Thema sind, Sonnenallee. Ich habe kürzlich, oder nicht kürzlich, auch vor einiger Zeit, war meine Tochter in der Hüpfburg. Und da war ein anderes Kind, das hüpfte auch. Und es ist ja immer noch so, dass der Name Leander relativ selten ist. Mhm. Und die Eltern riefen den Leander und dann reagiere ich automatisch. Und dann gingen die auf mich zu und sagten, sind Sie nicht der Leander Hausmann, Sonnenallee? Mhm. Wir haben uns in Sonnenallee kennengelernt, meine Frau und ich. Und 9 Monate später war das Kind da und dann haben wir ihn Leander genannt.
Oh.
Ich meine, was will man denn mehr?
Toll, ja, super.
Dieser Film hat ein Leben hervorgebracht. Also so, das ist doch das, worauf man dann am Ende vielleicht auch ein bisschen stolz sein kann.
Das stimmt. Going up the country, can't
he? Das ist aber echt ein klasse Lied. Also das ist irgendwie, das ist das Autofahrlied, finde ich. Und auch überhaupt die Platte. Die,
Auch mitgebracht von Leander Hausmann, der zu Gast hier bei Flux FM Spreeblick ist und eigentlich gerade bewiesen hat, im letzten Gesprächstake, wie wir hier in den Rundfunkstationen sagen, dass er doch sehr, sehr gerne Künstler ist in diesem Land. Wenn seine Filme sogar Kinder hervorbringen. Also nicht der Film selber, aber ihr habt ja die Geschichte gehört. Was
übrigens eine sehr gute Überleitung wäre zum Polizeiruf Kinderparadies.
Das stimmt. Nein, ich will nicht so. Ich habe gedacht, wir lassen uns noch so ein bisschen Zeit. Du hast ja, aber wir können über müssen wir nicht reden.
Mir sitzt der Auftrag ein bisschen im Genick. Aber okay. Ich kann dir hoffentlich vertrauen, dass wir irgendwann da
illegal. Ja, wir reden über den Polizeiruf.
Ja, weil es auch letzten Endes, man kann viel reden und sagen, hä, und die Qualität im deutschen Fernsehen und so weiter.
Genau.
Und dann nichts tun ist ja auch Quatsch.
Genau, lass uns vorher nochmal einmal kurz, weil ich wollte Sonnenallee nämlich verbinden mit dem, was du vorhin gesagt hast, sich den eigenen Mainstream schaffen, sozusagen. Sonnenallee war ein wahnsinniger Erfolg, oder? Oder kam mir das nur so vor? Das ist ja so ein Vorzeigefilm geworden
auch. Ja, das war, wie bei vielen Erfolgen, am Anfang ja nicht absehbar.
Genau, das wäre meine Frage. Es gibt ja immer so verschiedene Arten von Erfolg. Es gibt den kommerziellen Erfolg, also hat das Ding auch wieder was eingespielt und so. Und es gibt aber auch den künstlerischen Erfolg, haben dir möglichst viele Leute auf die Schulter geklopft. Das ist, glaube ich, definitiv der Fall gewesen. Genau, und antizipiert hat man das wahrscheinlich auch nicht.
Bitte?
Damals? Also vorhergesehen?
Nee, das auf keinen Fall. Heißt antizipieren, vorhersehen?
Ich hoffe. Ja. Ich werde gerade unsicher.
Ja, gut, versendet sich.
Ja, schneide ich raus. Dann doch.
Also das war wirklich, also Sonnenallee, ich rede auch ganz gerne drüber, weil es so ein typisches Ding war von am Anfang wollte es keiner und am Ende haben es alle gewusst. Mhm. Es war definitiv so, dass wir ein Jahr an dem Ding auch geschnitten haben, 3 Jahre an dem Buch geschrieben, und auch ziemlich lange gebraucht haben, um das Geld dafür zusammenzukriegen. Übrigens, die Öffentlich-Rechtlichen haben es sozusagen geschlossen abgelehnt. Mhm. Und dann der damals ja sehr rührige Sender unter Kogel, Sat.1, die haben das dann zum größten Teil realisiert. Und dann werde ich nie vergessen, wie wir, als wir den Film synchronisiert haben, und ich bin an einem anderen Studio, wo eine andere Produktion drin war, an der offenen Tür vorbei, und die bemerkten nicht, dass ich da stehe, weil sie über mich sprachen. Wer ist denn das da drüben? Das ist der Hausmann, irgendwie kommt vom Theater. Was macht der? Ja, irgendwie Sonnenallee, so ein Ostthema. Und dann sagten die, naja, also der kriegt nie 100.000 Zuschauer. Und damals war mir nicht bewusst, wie dieses Wetten auf Zuschauerzahlen, wie verbreitet das unter Kinoschaffenden ist.
Okay.
Ich komme ja vom Theater, das ist letzten Endes egal. Oder war damals egal, wie viele Leute ins Theater gehen. Die Unabhängigkeit der Kunst wurde gefeiert und umso mehr, umso skandalträchtiger es war, umso größerer Künstler war man. Mhm. Also ich habe nicht meinen Erfolg, und das mache ich immer noch nicht, von Zuschauerzahlen oder Quoten abhängig gemacht, sondern vorher, wenn das Ding fertig ist, müssen alle sagen, das gefällt uns, dazu stehen wir. So, und nicht erst, wenn die Zuschauer reingegangen sind oder nicht reingegangen sind. Und deswegen war ich ja erstaunt. Und am selben Tag habe ich im Fernsehen noch gesehen, wie Atze Brauner einen Vortrag darüber hieß, hielt, dass Ostthemen gar nicht gehen. Und auf die Frage, wieso er das meine, sagte er, das stinkt irgendwie. Das Thema stinkt, das riecht nicht gut. Und ein halbes Jahr später habe ich ein Angebot von Atze Brauner bekommen, wie er schrieb, eine Offerte, die ich nicht ablehnen kann, mit dem Titel Ostfrau sucht Westmann.
Okay.
So geht's manchmal, ja. Aber ich glaube, dieser Film wurde nie gemacht. Jedenfalls nicht von mir und ich denke mal auch von anderen nicht. Aber so drehen sich die Dinge und man muss eben halt, man probiert viel aus und es geht viel schief, aber manchmal geht's eben auch gut. Ja, aber am Ende, wenn man dann auf seinem Sterbebett liegt, muss man doch wenigstens 2-3 Sachen haben, von denen man sagen kann, gut, dass ich auf dieser Welt war, um sie zu machen.
Das lasse ich jetzt einfach mal so
ich
stehen.
Ich weiß nicht, ob das Sonderlee jetzt sein wird. Also es soll schon noch ein paar...
Kommt ja auch noch viel.
Ja, ja.
Also, und gleich reden wir dann auch endlich über den Polizeiruf. Erst aber Belle and Sebastian. So, und jetzt gibt's auch einen der wichtigen Gründe, warum ihr diese Sendung immer bei der Erstausstrahlung hören solltet. Am Sonntag nämlich. Denn heute Abend läuft der Polizeiruf von dir, Leander Hausmann.
Ja.
Da musst du jetzt mal erzählen.
Da muss ich jetzt mal erzählen.
Ist natürlich jetzt schwierig, du darfst nicht zu viel verraten.
Der Stuhl knarrt aber auch.
Das macht nichts.
Der Studio ungünstig.
Ja, 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 das ist...
Aber es so ist eben auch Leben und live. Da merkt man, dass es uns wirklich gibt.
Ja.
Dass wir eben
auch da kommt auch die Leidenschaft drüber beim Stühle quietschen.
Stühlen sitzen. Genau. Zum Beispiel, dass ich jetzt auch ein Wasser trinke.
Kannst du auch machen. Könnte ich auch mal machen, oder?
Das also ist auch so ein, Wasser, kein Bier.
Wie viel so ein bisschen, wir sind hier ja auch so ein bisschen experimentell. Da kann man dann auch ruhig mal genau. So ein paar Sekunden Wasser trinken.
Ja, also der Polizeiruf, das ist ja meine erste Produktion fürs Fernsehen, nach einem Drehbuch von Daniel Nocke, das ich dann aber doch sehr umgeschrieben habe, sozusagen auf meine Bedürfnisse. Und da geht es um einen Kinderladen und deren Eltern und deren Kinder, die sich dort in, also die Kinder natürlich nicht, die Eltern, in ein schwerwiegendes Gewaltverbrechen verstrickt haben und im Zentrum steht eben dieses Bemühen von Kindern, von Eltern, für ihre Kinder das Richtige zu tun, ja, und sich dabei selber verlieren, ihr eigenes Glück, ihre eigenen Bedürfnisse, ihre Leidenschaften und auch sexuellen Wünsche aus den Augen verlieren und dadurch dann irgendwann in eine Situation kommen, wo all das Verdrängte plötzlich herausbricht. Und dann am Ende 2 Menschenleben auf der Strecke bleiben. Das ist also sozusagen das Thema. Es ist nicht ganz unwitzig, aber es ist in erster Linie, glaube ich, ziemlich spannend. Es ist ein Whodunit, also die Frage, wer ist der Täter auf der einen Seite. Und dann haben wir natürlich diesen ziemlich coolen Kommissar. Ich finde, den coolsten Kommissar, den es überhaupt gerade so gibt. Und der sich sehr, wie ich finde, sehr... angenehm absetzt von den Schmunzel-Krimi-Kommissaren. Und das ist vielleicht auch für mich ungewöhnlich, dass ich wirklich versucht habe, weniger komisch und mehr spannend zu sein als in meinen bisherigen Arbeiten.
Das ist natürlich das, also wir wollen ja auch noch nicht mehr verraten, als du gerade schon so als Überblick gegeben hast über diese Folge. Aber das ist schon eine Herausforderung, ein Krimi zu machen, oder?
Das ist, ich liebe das. Also irgendwann dachte ich, muss ich das auch mal machen und man kann es nicht im deutschen Kino machen. Deutsche Thriller oder Horrorfilme gehen nicht. So sagt man jedenfalls.
Aber was geht denn überhaupt im deutschen Kino?
Also Komödie? Komödien.
Okay.
Komödien und vielleicht auch Drama.
Ja, Komödie aber, dann aber auf dem Coco-Level?
Ja, ich würde mich da auch nicht abfällig darüber äußern. Es sind durchaus zwei Welten, ja, aber die eine Welt schadet mir ja nicht. Also insofern darf sie sein, ohne von mir bekämpft zu werden. Ich finde das alles sehr anständig und so weiter. Aber ich bin eben kein Konsument dieser Filme, das muss ich auch sagen, weil sie mich schlichtweg nicht interessieren. Es ist einfach sehr, sehr schwer, Genre-Kost im Kino zu verkaufen. Die Leute wollen das irgendwie nicht sehen von den Deutschen. Aber ich muss auch sagen, Kino ist meines Erachtens überschätzt. Ich finde, man muss sich jetzt mal damit befassen, also auch in Deutschland, in den USA ist es ja längst schon so, wie die Übertragungsmedien, wie die funktionieren bei jungen Leuten. Wann die Leute ins Kino gehen und wann sie eben die DVD abwarten oder eben im Internet stöbern. Auch muss man sich wahrscheinlich nun endlich mal, und ich denke, ein paar bei den Öffentlich-Rechtlichen haben den Schuss auch gehört, von diesem Programmfernsehen verabschieden. Das gibt es in dieser Form nicht mehr. Ja. Und natürlich wird das Internet ein immer stärkerer Fernsehersatz. Ja. Also mir tut das auch leid. Ich mochte schon auch die Ansagerin um 20.15 Uhr und so. Aber das ist eben das Gesetz der Negation der Negation. Das, was gestern gut war, ist eben heute scheiße. So, und das muss weg.
Ja, und wer weiß, was an dieser Stelle rückt, irgendwie in irgendeiner anderen Form.
Genau, und ich finde, dass, auch, dass da auch sehr viele Chancen auch.
Ich fand auch Sendeschluss super übrigens.
Ja, herrlich. Ja, oder Monster, wie hieß es? Wo immer die Horrorfilme kamen, um 22 Uhr.
Monster-Mumien-Mutation.
Das war auch ein großer Dichter am Werk bei der Erschaffung dieses Titels, dieser Reihe. Aber das ist nun mal eben vorbei, wobei der Jugendschutz bei den Öffentlich-Rechtlichen immer noch so auf den Stand von vor 30 Jahren ist. Ja, also man muss da schon sehr aufpassen, da ist man nicht wirklich sehr frei in der Darstellung von Gewalt. Da müssen wir schon noch so ein bisschen wie in den 50er Jahren in Andeutungen arbeiten, wobei aber Andeutungen ja durchaus auch eine ganz schöne Sache sind. Also ich bin hier, also viele sagen, der sei sehr gewalttätig, dieser Polizeiruf. Mhm. Das freut mich natürlich. Ich gerne hätte noch ein bisschen mehr Gewalt gezeigt, aber da, wie gesagt, ist die freiwillige Selbstkontrolle sehr stark in dem Fall.
Muss man die denn zeigen?
Ja, also ich glaube, so ein Mord, vor allem wenn er verübt wird von jemandem, der kein Mörder ist, ist in der Regel mit Gewalt verbunden. Also jemanden zu töten ist keine einfache Angelegenheit, es sei denn, man ist Profi und dann geht es schnell und dann tut es dem Opfer auch nicht weh. Ja, ich will das nicht gutheißen, aber so ist es nun mal. Wenn aber jemand, der ungeübt ist, einen Mord begeht, dann muss man damit rechnen, dass er das Opfer nicht beim ersten Schlag tot ist. So, aber wenn derjenige dann in einen Blutrausch verfällt und der Hass stärker ist als jede Vernunft, dann ist das eben grausam. Und ich finde es viel grausamer, sozusagen so einen Mord zu behaupten und ja, du bist ja tot und wir brauchen den für den Krimi, sondern mir ging es schon auch darum, zu zeigen, dass es nicht so einfach ist, jemanden zu töten.
Das klingt nach Recherche im Vorfeld.
Oh, überhaupt nicht. Ja? Nee, nee, ach, recherchieren tun wir nur in anderen Filmen heutzutage. Also ich glaube, es ist ja auch, es gibt ja gar keine Regeln. Klar musste ich mich damit beschäftigen, wie eine Verhaftung abläuft beispielsweise, weil wie macht er das, wenn er da ist? Der ist aber Gefahrenverzug und er müsste den jetzt eigentlich verhaften, kann er aber nicht, weil er woanders hin muss. Sagt er dann, warten Sie, kommen gleich zwei Beamte und nehmen sie mit, muss er ihn mitnehmen, muss er bei ihm bleiben, also solche Sachen. Ja, aber da gibt es auch irgendwie kaum Antworten für sowas. Also es ist nicht so, dass alles immer, immer geregelt ist. Ja. Aber wie gesagt, dieser Polizeiruf hat im Vorfeld auch Diskussionen ausgelöst, aber auch Respekt, weil er sich eben in der Erzählweise ein bisschen ausnimmt von anderen, also dass er es nicht linear erzählt, sondern er ist sozusagen in Puzzlestücken erzählt, in relativ schnellen Schnitten auch und setzt sehr konsequent die Gewalt, das Gewaltthema gegen diese fragile Welt in diesem Kinderladen und das ist, glaube ich, der Reiz. Also ich finde ihn sehr spannend, ganz persönlich, das sage ich nicht nur, weil ich ihn selber gemacht habe, natürlich auch und vor allem, aber eben, wenn ich ihn jetzt von außen betrachte, mag ich ihn schon sehr. Und wir hatten ja jetzt eine öffentliche Vorführung im Babylon und da konnte man in der Stimmung im Zuschauerraum merken, dass es die Leute schon ziemlich ergriffen hat.
Gibt es da viele Vorgaben fürs, dass man sagt, also im Polizeiruf muss mindestens einmal jemand eine Treppe hochgehen oder weißt, was ich meine?
Gibt's leider da? Nicht, leider nicht. Also ich liebe Vorgaben, ich liebe Regeln auch, schon allein, um sie zu brechen. Mhm. Ja, nein, gibt es nicht. Es gibt im Bayerischen Rundfunk jetzt konkret, die diese Polizeirufe für den Bayerischen macht und die diese Figur mitentworfen hat, diesen von Meufels, den der Matthias Brandt spielt, die heißt Ackers, Cornelia Ackers. Das ist eine Redakteurin, wie sie sie selten gibt. Also man könnte auch sagen, ein verrücktes Huhn, ja, also die wirklich mit einer Löwenmähne da, ziemlich temperamentvoll in diesem ja oft auch so ein bisschen öde wirkenden Studios da herumschwirrt, ja, wie ein Wirbelwind. Und die ist verantwortlich dafür, dass sie eben so Leute wie mich, aber auch wie Handlöchten, zum Beispiel Henrik Handlöchten, holt und von ihnen regelrecht eine eigene Handschrift fordert. Und das ist das, das ist das, was den Polizeiruf, sage ich jetzt mal, auch ganz sicher sehr angenehm von den Tatorten unterscheidet. Dass man eigenständige Filme sieht, wie ich finde, teilweise auf Kinoniveau. Mhm. Übrigens auch die Musik, mir ist eben aufgefallen, dass es so eine Art deutsche Krimi-Musik gibt, ja. Die wird immer dann auf dem Mac irgendwie produziert, ja. Und die hört sich immer furchtbar an. Also irgendwie so ein Brei. Und da habe ich eben auch von abgesehen und habe dann meinen alten Freund Sven Regner, um jetzt mal wieder über ihn zu sprechen, angerufen, oder Charlotte Goltermann, also die von Universal Musikberatung bei mir immer macht. Und der sagt, okay, lass uns ins Studio gehen. Dann haben wir Richie genommen, den Schlagzeuger, also den Richard Papik und Apples in Space und Maike Rosa Vogel, sind alle zusammen da, weil sie den Film auch sehr mochten und haben dann für diesen Film von Hand Musik gemacht. Ja, also auch den Rhythmus, diese Klavier, weil es gibt ja, also die genialste Musik für einen Thriller ist ja die von Halloween. Ja, die hat, glaube ich, nur die hat zwei, höchstens drei Akkorde. Also auf die Überschrift, die am Anfang des Films zu sehen ist, also wir singen oft Wiegenlieder für unsere Kinder, damit wir selber besser einschlafen können. Ist also alles auf diesen Wiegenliedern gebaut. Und das mag ich eben auch so, dass das alles handgemachte Musik ist und dass da wirklich Leute hinterstehen, die das lieben, die nicht hier ihren Job abschrubben beim Fernsehen, ja, weil sie jetzt Geld brauchen, bis sie den nächsten Kinofilm machen können und so weiter, sondern dass es mit wahnsinnig viel Liebe, Eloquenz, auch mein Lieblingswort heute, und jetzt kommt ein anderes Lieblingswort, das ich eigentlich hasse, aber mir fällt kein besseres ein, mit Innovation gemacht. Innovation. Ja, eine sehr innovative Polizei.
Haben wir schon gesagt, wie der Polizeiruf heißt, den du gemacht hast?
Der heißt Kinderparadies.
Okay. Und der läuft, wenn ihr diese Show am Sonntag hört, heute.
Der ist sehr spannend.
Wenn also
viel spannender als mein intellektuelles Gequatsche jetzt, das muss ich schon auch mal sagen.
Boah, so hätte ich es jetzt nicht
so bezahlt. Intellektuell ist es mir auch wieder nicht.
Ich habe mich nur gewundert, vorhin hieß es irgendwie, wir wären hier zu intellektuell und dann erzählst du die Synopsis, ja, die Zusammenfassung dieses Films und dachte, boah, ist ja jetzt auch nicht ganz ohne Nachdenken, oder? Ja. Pass auf, wir machen jetzt mal,
um das auszugleichen.
An
deinen Fingernägeln kauen.
Und um das auszugleichen, machen wir jetzt kurz Save the Queen von den Sex Pistols, okay? Das passt doch dann.
Ja.
Also haut jetzt zumindest als Ausgleich hin. Wobei die ja auch nicht unintellektuell, egal.
Ja, die sind, das ist ja nur wirklich, also die intellektuellste Performance überhaupt in den letzten Jahrzehnten.
Hören wir es doch mal an.
Gesprochen am Radio wie heute.
Ja, kannst du mal sehen. Dafür ist die Sendung ja da. Ich fand ja immer, dass, und nicht ich alleine, weil so schnell geht dann so eine Sendung im Radio auch nicht, dass man so wenig Zeit hat, obwohl das Radio eigentlich diesen Platz hat und sich wirklich mit Leuten zu unterhalten, über ihre Arbeit, über ihre Person und so. Wobei über deine Person haben wir jetzt bisher gar nicht so richtig gesprochen.
Ich finde es auch erstaunlich, dass das, ich dachte immer, das Theater zum Beispiel, ich mache ja viel Theater, das gibt es irgendwann nicht mehr, ja. Und jetzt ist es plötzlich das Kino, was es irgendwann scheinbar nicht mehr geben wird, ja. Natürlich in anderer Form sicherlich, aber so, wie wir es kennen, eben nicht mehr. Ja, und diese Theater, diese Bauwerke, ja, und die darin befindliche Welt, dieses ganz eigene Universum, das gibt's immer noch. Und die Leute gehen offensichtlich mehr denn je ins Theater und erfreuen sich an den Dingen, die wir dort tun, die
ja
auch nicht.
Ja, weil es direkt ist, weil es live ist, weil es was ist, was du ganz schwer konservieren kannst, finde ich. Also
ja,
Theater auf YouTube ist nicht das Gleiche, wie wenn er da im Publikum
ist wohl
sitzt.
Wahr. Oder auf dem Theaterkanal.
Ja. Kann ich jetzt nicht viel zu sagen. So ab und zu bei Arte.
Ja, genau. Direktübertragung von den Salzburger Festspielen.
Ja, ist toll. Du hast gerade irgendwie so, dann warst du bei diesem Thema TV, was ich auch ganz, ganz spannend finde, Also Kino scheint irgendwie eher so ein bisschen im Argen zu liegen. Was ja aber auf der anderen Seite passiert, gerade in Amerika, endlos lange Fernsehserien mit einer wahnsinnig hohen Komplexität, also die auch irre kompliziert über diese ganzen verschiedenen Staffeln dann sind und so, wo aber ganz viele Regisseure ja auch froh drüber sind, weil sie endlich mal richtig lange Geschichten erzählen können. Also von Breaking Bad über Game of Thrones und diese ganzen Erfolgsserien, die dann auch übers Netz eigentlich wieder erfolgreich werden, größtenteils. Wo dann Sende, sowas wie HBO, wo die dann sagen, ja, das wird auch wahnsinnig runtergeladen, aber es ist nicht schlimm, weil das erleichtert uns den Einstieg in andere Fernsehmärkte, weil die wissen dann schon, das ist erfolgreich und alles so eine Geschichte.
Ja, weil die aber auch der Markt in Amerika anders funktioniert. Also
klar. Der
Verkauf von Kabel, Kabelplätzen und so weiter. Also das sind sozusagen Verwertungsgeschäfte, die oft unmittelbar mit der Serie gar nichts zu tun haben. Aber ich weiß, dass dieser HBO-Chef, ich weiß nicht, wie er heißt, aber der war mal hier und hat einen Vortrag gehalten von den ganzen Senderedakteuren und so, und Chefredakteuren. Und das Erste, was er sagte, ich weiß gar nicht, was ihr eigentlich hier alle habt in Deutschland. Ihr habt doch Bezahlfernsehen. Das ist das Gleiche wie HBO. Das ist ZDF und ARD. Das funktioniert nicht anders. Ja. Und da waren sie natürlich alle schockiert und auch ein bisschen beschämt. Und so ist es ja eben auch. Es muss irgendetwas passieren. Das kann nicht mehr so weitergehen.
Bist du denn zufrieden, wie deine Gebührengelder verwendet werden?
Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, Gebührengelder sind dazu da, Experimente und besondere Dinge zu fördern. Alles andere, ich muss doch nicht den Mainstream mit meinem Gebührengeld fördern. Mhm. Also Mainstream heißt ja kommerziell. Also das ist ja eine ganz andere Geschichte. Und so war es ja auch mal. Also das deutsche Fernsehen war ja mal groß, weil es deutsch war, weil es mich interessiert hat, weil es sich sozusagen mit Themen auseinandergesetzt hat, die uns interessiert haben.
Und so Interesse an Tatort und Polizeiruf und so zeigt ja auch, dass die Leute da schon Bock drauf haben.
Klar, es gibt Rituale. Die Menschen lassen sich ungern Rituale wegnehmen. Ja, das sehen wir ja bei dem langsamen Sterben von Wetten, dass. Ja, also wie treu die doch sind, immer noch. Ja, es ist doch unendlich öde. Also das kann man noch sagen. Also, oder auch Talkshows, dass es überhaupt noch Talkshows gibt. Was wird denn da verhandelt? Die Leute reden ja gar nicht miteinander. Die streicheln sich die ganze Zeit und grinsen sich da tot. Ja, oder sie reden durcheinander und kein Mensch versteht auch nur ein Wort. Ja, es gibt doch keinen mehr, der sich noch überhaupt irgendetwas traut. Ja, spätestens nachdem Frau Herrmann irgendwie gesagt hat, die Autobahn, auf der wir fahren, ist ja auch von Hitler. Ja, und alle ganz entrüstet waren. Ich dachte, ja, endlich sagt mal jemand irgendwie, es muss ja nicht richtig sein, weil überhaupt mal irgendwas, dann stehen alle auf und verlassen und Dings. Und die Karriere von dieser armen Frau ist ruiniert. Das trägt natürlich nicht gerade dazu bei, dass die Menschen mehr Lust haben darauf, das zu sagen, was sie denken. Ja,
oder dass die Verantwortlichen Lust darauf haben, dass unvorhergesehene Dinge passieren. Ich habe neulich nochmal diesen Clip gesehen, da ist YouTube ja dann toll mit dem Tonsteine-Schaden. Ja, und deswegen mache ich jetzt diesen Tisch kaputt. Ja,
der aber nicht kaputt
geht. Genau. Und die Mikros nehme ich mit.
Ja. Ich habe übrigens mal mit Rio Reiser gearbeitet. Der hat die Musik gemacht für Don Carlos, damals am Schiller Theater, kurz vor seinem Tod. Den lernte ich nämlich kennen. Ich konnte es gar nicht fassen, dass es diese Leute tatsächlich gibt. Ich kannte den ja nur vom Plattencover und so, wo er doch so ein schöner junger Mann war. Und als ich ihn kannte, sah er schon nicht mehr so schön und jung aus. Und da habe ich mir seinen Ausweis zeigen lassen. Weil ich es nicht geglaubt hatte, dass es Rio Reiser ist.
Oh, echt?
Im Diener am Savini-Platz. Ja, und dann hat er für mich die Musik gemacht, Don Carlos. War sehr schön. Das nur nebenbei.
Ach so, ich dachte, da
wegen kommt jetzt nein, noch. Nein, das ist keine dolle Geschichte.
Wobei die Ausweiskontrolle ja schon eigentlich eine Geschichte für sich
ist. Ja, genau. Ja. Hat er mir auch brav gezeigt.
Ich bin's, Rio. Ja. Ich habe jetzt gerade einen Faden verloren, machen wir erstmal nochmal Musik. Und dann geht's weiter. Da mit Leander Hausmann.
Da stand wirklich Rio Reiser drin, das ist kein Künstlername.
Wären denn aber so eine endlos Fernsehserie, wäre das auch mal eine Aufgabe für dich, wo man richtig Zeit hat, Geschichten zu erzählen?
Ja, total. Das ist das, wonach ich mich sehne und wonach ich dränge. Aber nicht erst seit HBO, das sage ich schon die ganze Zeit. Ich war schon immer ein großer Serienkonsument. Selbst die Lindenstraße war eine Zeit lang für mich
die jetzt bei Folge 1000.
Ja, das ist der Wahnsinn. Das ist schon doll, was der da gemacht hat. Aber eben, meine ganze Kindheit war angefüllt mit Serien. Wobei es ja diese Serien in dem Sinne nicht gab, vielleicht außer auf der Flucht, also Dr. Kimball, die sozusagen davon lebte, dass man wissen wollte, wie es weitergeht, waren ja so Bonanza immer in sich abgeschlossene Episoden, aber es gab schon ganz großartige Serien, ja zu meiner Zeit schon, also Verliebt in eine Hexe oder immer wenn er die Pille nahm,
der war eine
große
super.
Stunde kam,
ja,
und dann gab es auch etwas, was wirklich nur ganz eingefleischte Hardcore-Serienfans kennen, ist Buddy Overstreet hieß der, Run Buddy Run hieß das.
Kenn ich nicht.
Von einem Typ, der zufällig eine Information bekommen hatte, die hieß Brathühnchen. Und mit dieser Information konnte er gar nichts anfangen, aber er wurde verfolgt von der Mafia, weil diese Information für die Mafia wichtig war. Er wusste aber nicht warum. Die war extrem lustig. Ähnlich wie Maxwell Smart, übrigens eine Mel Brooks-Serie.
Und, ja, super.
Ja, aber dann gab es eben auch so Rinaldo, Rinaldini, klar, Rauchende Colts, das waren ja schon richtig so. Oder hier auch ganz harte Serien wie Westlich von Santa Fe, immer dieser geile Anfang, wenn er mit seiner Winchester schoss der immer. Und dann, ja, es war herrlich. Du willst es auch machen, wenn ich
gleich zum ja, wie man ja,
die
das
Schaufel fiel aus der Hand bei Bonanza, das ist klar. Und es waren immer ganz besondere, oder hier, Jason King. Jason King, die zwei, als das so losging. Ja, also
wo mir irgendjemand mal erzählt hat, diese ganzen Serien, die
Wenzel Lüdicke, das, die haben das
gemacht. Von ja, die, der Synchronisation
die waren in Deutschland, wurden die erfolgreich wegen der genialen Wenzel Lüdicke-Synchronisation.
Und heute geht's mir so, wenn ich dann sehe, ich versuche im Original zu gucken, dann meistens mit englischen Untertiteln, damit man wenigstens was lernt dabei. Wenn ich dann aber zum Beispiel mit den Kindern oder so dann irgendwie mal eine Serie gucke, dann nimmt man die synchronisierte Fassung und die ist ganz oft furchtbar. Gibt auch gute.
Ja.
Und es gibt gut also synchronisierte Beispiel, Sachen.
Wo, was ganz, ganz schlimme Synchronisation ist, ist Big Lebowski. Der ist wirklich, der ist nicht zu ertragen in der deutschen Synchronisation. Ja, aber Detlef Buck zum Beispiel, mein Freund, behauptet, dass Spiel mir das Lied vom Tod, was übrigens auch der schönere Titel ist, finde ich, als der Originaltitel, in der Synchronisation in der deutschen besser ist als im amerikanischen Original oder italienischen Original, whatever.
Ich hatte bei IT Crowd diese Serie, die über so Nerds, in, ja, zwei Computerfachleute, egal, so britische Serie, die großartig ist, sehr natürlich, sehr britischer Humor. Und die ist echt ziemlich okay synchronisiert, was mich gewundert hat, dass das, oder Monty Python hat auch am Anfang, wer war da für die Synchronisation zuständig? Hier, Biolek.
Zum Beispiel auch, obwohl ich ihn eigentlich nicht so mag, hier, Little Britain, ist ja auch gemacht von dem, wer ist denn hier, Wichser, Kalkofe.
Kalkofe.
Ja, und das, nee, Kalkofe? Nee, heißt der Kalkofe?
Nee,
Mattscheibe, was hat er, also jedenfalls, und das ist wirklich gut gemacht. Also man kann mal hin und her schalten zwischen Original und Deutsch und das ist wirklich gut.
Ich habe irgendwann mal gehört, dass, bringe ich den jetzt auch durcheinander, super, so nicht mal Halbwissen.
Ja, nicht mal Halbwissen. Wollen wir nicht jetzt von diesem Gespräch, wollen wir wirklich jetzt dieses Gespräch weiterführen oder vielleicht irgendwie nochmal
auf meine, ich find's immer auf meine super, Person wenn man kommt. Nicht das iPhone rausholen. Wir müssen sogar unbedingt nochmal auf deine Person zu kommen, weil es geht ja nicht nur bei den aktuellen Geschichten, die du machst, nicht nur um den Polizeiruf, der jetzt läuft, sondern um ein Buch, was rauskommt. Und da musst du mir wirklich helfen.
20:15 Uhr, muss ich sagen, der Polizei, 20:15 Uhr, der hat es wirklich ins Vorabendprogramm, also sozusagen ins Hauptprogramm geschafft. Ja, normalerweise hatte ich schon Angst, dass er aufgrund der Gewaltdarstellung so ein bisschen nach hinten rutscht.
Aber jetzt kippen doch alle eher um, oder?
Ja, es ist, er darf um 20:15 Uhr gesehen werden.
Ich finde es aber gar nicht so schlecht, dass man weiß, man kann das mit Kindern, die alt genug sind, sagen wir mal ab 12 oder so, gucken.
Ohne das ist doch eine Sache, man muss ja den Kindern, manchmal kann man ihnen auch, man spürt ja, dass gleich was Furchtbares passiert, dann hält man ihnen halt die Augen oder die Ohren zu oder ich mache immer so eine Shutterbewegung vor den Augen, ganz schnell hin und her, das ist nicht. Das ist nicht klar, aber sie wollen das natürlich auch
sehen. Ja, natürlich.
Aber bei meinen Kindern, übrigens, meine Tochter spielt ja mit, da spielt ja das kleine Kind da in diese zweieinhalb, die wusste null, was da mit ihr passiert ist, aber die ist super. Und wenn sie jetzt, hat sie ja auch manchmal so zufällig sie da reingekommen und sie kann das nicht zusammenbringen, dass sie das ist, die da spielt, ja, und die das jetzt sieht. Sie ist immer total ergriffen von der Geschichte und wir müssen es ihr leider noch vorenthalten. Da muss sie doch etwas größer werden. Aber zu dem Buch, die Frage ist mir nicht entgangen, obgleich ich dazwischen ging.
Nee, ich merke schon, dass du da den Faden wieder aufnimmst.
Ja, ich bin.
Ich weiß, wie das Buch heißt. Das heißt Bu.
Ja, Bu. Also ja. B-U-H. Mhm. Das ist sozusagen das Gegenteil von Bravo. Und es ist für mich Aufhänger über mein Leben und vor allem über die Dinge zu schreiben, die nicht funktioniert haben. Mhm. Ja, auf die eine oder andere Weise. Das kann Liebe gewesen sein, Beziehungen, aber eben auch vor allem meine Arbeit. Ja. Wie man mit Flops umgeht und am Ende natürlich auch mit dem Tod, zum Beispiel meines Vaters in dem Fall. Und mein dichter Freund Sven Regner, mit dem ich da zu der Zeit, als ich es schrieb, in regen Kontakt war, wir beide fanden diesen Titel Bu sehr lustig. Ja, und eben auch die Idee, also Helge Malchow von Kiepenheuer und Witsch wollte, dass ich meine Memoiren schreibe. So ein Quatsch, das ist ja, also was soll das? Also ich schreibe meine Memoiren, ich inszeniere Hamlet am BE, sterbe ich jetzt bald oder was? Mhm. Ja, so. Aber ich sage, oh nee, das machen wir nicht, sondern wir schreiben mein Buch ausschließlich übers Scheitern. Und dann fiel mir ein, beim Schreiben, dass es total lustig ist. Ja, also diese Geschichten. Geschichten über den Erfolg sind eigentlich nicht lustig, weil nämlich die meisten Menschen auf dieser Welt, ist mir aufgefallen, sich nicht als besonders erfolgreich empfinden, weil der Mensch ja immer nach Höherem strebt. Und, aber ich habe mir angewöhnt, zum Beispiel, wenn es mir besonders schlecht geht oder was auch immer, mal wieder ein Beziehungsproblem hat oder ein berufliches Problem, alles aus der Zukunft heraus zu betrachten. So zum Beispiel, ich bin dann 30 Jahre älter und sage zu meiner Frau, Mensch, weißt du noch, wie wir damals dachten, wir können das Problem nicht lösen. Mhm. Ja, ich kann mich da in diese Situation sehr gut hineinversetzen. Und so ist dieses Buch eben auch so ein bisschen, ist mir ein bisschen passiert. Ich habe mich da hingesetzt und plötzlich angefangen, ich wollte eigentlich was ganz anderes schreiben und plötzlich sind so Geschichten hochgekommen, die ich eigentlich vergessen hatte, aber über die ich jetzt in diesem Moment sehr lachen musste. Also zum Beispiel hatte ich mal in Bayern eine Premiere von der Fledermaus an der Bayerischen Staatsoper. Das ist sozusagen der heilige Gral, wenn man so will. Das wusste ich natürlich nicht. Und ich bin dermaßen ausgebuht worden. Das muss man mal erlebt haben, auf die Bühne gehen. Und 2000 Menschen, die da reinpassen, einstimmig ein Bu erschallt, das sich wirklich gegen die Brandmauer hinten schmeißt. Und am nächsten Tag liest du in den Zeiten nicht ein einziges gutes Wort über dich. Nicht ein gutes Wort, nirgendwo. Nicht mal in den Blättern, die es umsonst gibt. Ja, so. Das muss man erstmal verarbeiten. Dann geht man die Maximilianstraße in München lang und dann hört man, wie jemand sagt, da geht das Schwein. Ja, so.
Echt?
Und dann weißt du, dann bin ich 5 Jahre nicht mehr in Bayern eingereist. Ja, und habe damals noch, weiß ich noch, über den Spiegel eine öffentliche Entschuldigung an die Münchner gerichtet, natürlich ironisch, aber das war ein großes Politikum und darüber zu schreiben, ich persönlich lese sowas gerne, weil ich natürlich per se nicht erfolglos bin. Ich sitze ja hier und verdiene mein Geld immer noch damit. Mhm. Das ist ja Erfolg genug. Also dafür kann man Gott danken. Ja, es gibt Kollegen, denen geht's anders. Aber darüber nachzudenken und den Leuten das zu erzählen und dann darüber zu lachen, das ist eigentlich eine interessante Angelegenheit und viele sind nach der Lektüre dieses Buches irritiert, dass jemand sowas macht, komischerweise. Das ist man, also vor allem Regisseure sind ja eigentlich immer so ein bisschen so Muskelprotze, ja, mit den großen Eiern.
So. Über Misserfolg zu berichten ist tatsächlich nicht so angesagt, das stimmt. Was ich immer schade finde, speziell, wenn man sich dafür, wenn das nicht schlimm ist, weil man ja auch erfolgreich ist, wie du es
gesagt hast. Ja, aber man ist das nicht. Also der Regisseur und dieser Berufsgruppe gehöre ich ja nun hauptsächlich an, ist ja, wenn man sich mal Filme anguckt über Filme oder Filme über Theater und so, ist immer die lustige Figur. Also der, den man nicht ernst nimmt, der ein bisschen beschränkt ist, aber vor allem, der nicht über sich selber lachen kann.
Mhm.
So, also und über Leute, die nicht über sich selber lachen kann, kann man natürlich immer sehr, 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 sehr gut lachen, weil das sich selbst ernst nehmen ja eine gewisse Komik hat. Und diese Barriere wollte ich einfach mal durchbrechen. Ich wollte mal was Untypisches machen. Und im Übrigen, um das auch nochmal, jetzt reicht's aber, das war jetzt, ich mache hier keine Werbung für Sven Regners Buch, ja, aber trotzdem, Sven hat einen schönen Satz gesagt, der mir auch geholfen hat. Sagt, natürlich ist hätte ich nicht besser formulieren können. Ich wusste ihn natürlich auch, aber klar. Erfolg ist eine gesellschaftliche Kategorie und keine künstlerische Kategorie und auch keine persönliche Kategorie. Also das heißt, also wenn etwas ein großer Erfolg war, ja, Leute reingegangen sind oder, dann heißt es noch lange nicht, dass es für mich ein Erfolg ist. Mhm. Das muss man klar machen. Ja, und das Scheitern formuliere ich und nicht der Kritiker. Diese Macht muss man ihnen halt wegnehmen. Ja, dann, das ist, ich werbe ja auch mit dem geilsten Spruch gegen mich von einem Kritiker von der FAZ, der gesagt hat, Hausmann ist Deutschlands fröhlichste Regie-Null. Ich sage mal so, hätte das einen Kollegen gegolten, der Satz, da hätte ich mich gar nicht mehr eingekriegt vor Lachen. Bei mir habe ich schon ein bisschen Probleme, aber so im Nachhinein finde ich ihn trotzdem ziemlich brillant.
Das ist ja auch so ein Evergreen, ne? Ja,
den hätte ich auch gerne selber, den hätte ich gerne geschrieben, dann wäre ich jetzt reich.
Ja,
der hätte gereicht. Hätte
auch irgendein anderer Beatles-Song.
Ja, das hätte, also ein Song hätte gereicht.
Irre, ne?
Ja.
Ich glaube, ich habe das im Radio schon ganz oft erzählt und deswegen ist mir ein bisschen peinlich, aber ich habe ja mal Carl Douglas kennenlernen dürfen, der Kung Fu Fighting geschrieben hat und aufgenommen hat. Weißt du, diesen.
Naja, ich weiß schon.
So? Und. Und der hat dann irgendwie, ja. Es war so super angenehm, den zu treffen. Das ist so ein ganz entspannter älterer Herr jetzt, der immer ein Joint eigentlich in der Hand. Und dann habe ich auch gesagt, ja, wie ist denn das? Und ich weiß, dass der noch mehr Platten aufgenommen hat als dieses eine, aber man kennt ja nichts anderes von dem. Und der sagt, ja, das sagen dann auch immer die Kritiker, ich wäre so ein One-Hit-Wonder gewesen und so. Und er macht das natürlich noch viel cooler. Auf Englisch will ich aber jetzt nicht nachmachen. Und sagt dann aber, es ist auch super, oder? Ein Lied. Ich habe ein Haus in New York, ich habe ein Haus in Los Angeles, ich habe eins auf Jamaika, ich habe eins in London. Von einem Lied, musst du dir mal vorstellen.
So wie mit American Pie von Don McLean.
Und das ist dann einfach sympathisch, so jemanden zu treffen, der dann nicht dann in seinem eigenen Künstlerunglück dahin vegetiert und sagt, ah, ich muss den Nachfolger schreiben.
Ja,
und
das
der
ist, sagt, ist da super. Kunst ist ja auch ein bisschen im trüben Fischen. Ja, so und oder so. Blindes Huhn mäßig, ja. Also irgendwann findest du schon mal ein Korn, wenn du dranbleibst, ja. Und dann kann man endlich diese ganzen scheiß Hypotheken, die einem im Genick sitzen, abbezahlen. Darum geht's ja auch. Also jetzt mal bei allem Gespräch über die hehre Kunst. Ich kann nur sagen, alle beruhigen Regisseure, das auch nochmal zum Thema Lust auf Künstler in Deutschland, sind somit die am beschissensten bezahlten hier in diesem Land, weil sie ja die sind, die am längsten dabei sind. Also die schreiben, die begleiten es vom ersten Wort an, wenn es um Kino geht, besorgen die Gelder und sind dann immer noch im Schneidestudio, wenn schon alle anderen schon wieder woanders sind und andere Filme machen. Er will also sagen, vieles geht, Kunst geht eben auch nach Brot und Günter Rohrbach, der berühmte Produzent, der Hotel Lux bei mir produziert hatte, auf meine Klage, die ich ja hier eben auch gerade los wurde, sagte er, naja, aber ist es nicht auch so, Herr Hausmann, wenn Sie jetzt reich wären, dann würden Sie ja gar nicht mehr für uns arbeiten. Und das fand ich einen ziemlich ehrlichen und guten Satz. Übrigens, mein Buch, wenn ich hier jetzt schon mal so nett sitze, kommt am 3. Oktober raus.
Wäre meine nächste Frage
gewesen. Weiß, echt? Trägt mich auf dem Cover und ist zu erkennen an dem Bu und an dem Untertitel Mein Weg zu Reichtum, Schönheit und Glück. In der Hoffnung, es gibt noch eine andere Käufergruppe, die gerne Ratgeber liest, habe ich dem Drängen meines Verlegers nachgegeben und diese Unterzeile dann doch noch hinzugesetzt.
Und das sind dann aber so Anekdoten, die man auch einzeln lesen kann? Es, also so ein Buch?
Ja, es sind Erzählungen, aber die hängen schon zusammen und Dinge werden wieder aufgegriffen. Aber es ist schon auch, wie Sven richtig sagte, nun jetzt reicht es aber mit ihm auch, ein Erbauungsbüchlein. Ja, also ich wollte unbedingt etwas schaffen, wo man mitten, also wo man die Seite in der Mitte aufschlägt oder irgendwo und dann ist es sofort interessant oder das sofort, also kein Satz darf nicht irgendwie auch eine Geschichte, also nicht eine Geschichte erzählen. Muss immer irgendwie lustig, aber auch traurig sein. Es wird auch traurig.
Lerner Hausmann an allen Ecken im mit dem Polizeiruf.
Was sagt man jetzt, damit sie es kaufen? Also
mit dem Buch Bu ab Anfang Oktober, ab 3. Oktober.
Und hier, am 22. November möchte ich auch noch darauf hinweisen.
Ach, noch was?
Hamlet am Berliner Ensemble.
Oh. Und ich dachte, das meintest du vorhin so.
Nein, das mache ich jetzt auch noch. Das ist herrlich, ein herrliches Stück.
Dann können wir froh sein, dass wir dich zu diesem Zeitpunkt hier im Studio hatten.
Sehr unterhaltsam.
Bevor es nicht mehr geht, weil du so beschäftigt bist.
Ja, genau.
Unterhaltsam war auch das Wort, was ich benutzen wollte, mich nämlich für diese unterhaltsame Zeit bei dir bedanken.
Dank. Ich danke auch und bin immer gerne hier. Ist ja wirklich ein geiler Sender. Das sage ich nicht so, nicht nur, weil ich hier bin. Ich sage es, weil es aus meinem Herzen kommt.
Und weil es stimmt. So. Tschüss da draußen.
Tschüss.
Tschüss.